freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Wir machen heute einen Sprung zurück ins Alte Testament. Und im Bibelkommentar finden wir einen Ratschlag, einen eigentlich sehr guten Ratschlag, nämlich, dass wir uns mit dem Kapitel 4 bis 8 aus dem 5. Buch Mose intensiver beschäftigen sollen. Und dieser Ratschlag heißt: Ich empfehle euch, das 4. bis 8. Kapitel aus 5. Mose zu betrachten, damit ihr versteht, was Gott von seinem damaligen Volk erwartete, weil sie ihm ein geheiligtes Volk sein sollten. Wir nähern uns dem Tag der großen Prüfung, wenn die Bewohner dieser Welt vor dem Richter der Erde stehen müssen, um für ihre Taten Rechenschaft abzulegen. Wir befinden uns jetzt in der Zeit der Untersuchung. Jeder Charakter wird untersucht und jeder Fall für die Ewigkeit entschieden sein, bevor Gottes Tag der Prüfung stattfindet. Lasst uns die Worte des Dieners Gottes, die in diesen Kapiteln niedergeschrieben sind, zu unserem Nutzen lesen. Ich freue mich, dass wir heute einige Gedanken aus dem 4. Kapitel miteinander teilen können. Die nächsten kommen dann so nach und nach. Aber es ist hochinteressant. Es ist wie ich habe heute Morgen gesagt, wie ein Fass ohne Boden. Wenn du es graben anfängst, findest du immer wieder neue Dinge. Ich habe mir da das zu Herzen genommen und das, was ich da rausgefunden habe, das war eben auch ein guter Teil meiner Andachtszeit. Und von daher gelten die Gedanken natürlich auch mir ganz besonders, aber auch, ich denke, dass das auch für euch eine Hilfe sein kann. Wenn wir uns zurückversetzen in die Zeit damals, gibt Mose einen letzten Aufruf an das Volk Israel. Seine Zeit war gekommen, dass er bald sterben sollte. Aber in dieser Zeit setzt er alles daran, um dem Volk nochmal alles vor Augen zu halten, was sie erlebt haben. Die ganze Vergangenheit, wie Gott sie geführt hat, um sie zu ermahnen, das Ziel, was ihnen eigentlich vor Augen stehen sollte, nicht aus den Augen zu verlieren und vor allen Dingen Gott treu zu sein. Er liebte das Volk, das ihm 40 Jahre Kummer und Sorgen gemacht hat. Er liebt das Volk, von dem Gott gesagt hat: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Das können wir in 5. Mose 32, Vers 9 lesen. Und Psalm 95, Vers 8 bis 11 drückt das Ganze noch deutlicher aus. Schlagen wir mal auf, Psalm 95, Verse 8 bis 11. So verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach: Sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht und sie haben meine Wege nicht erkannt. Und trotzdem setzt sich Mose immer wieder für das Volk ein. Soweit, dass er bereit war, sich selbst für das Volk hinzugeben. Lesen wir 5. Mose 32, Vers 32. Oh, sorry, da habe ich irgendwie einen Druckfehler. Stimmt nicht. Auf jeden Fall den Text, den ich herausgeschrieben habe, da schreibt er: Vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Zweiter Mose. Ah, gut, danke schön. Ist uns wirklich bewusst, welches Opfer Mose hier bringen wollte? Er wollte sich aus dem Lebensbuch streichen lassen, damit Gott dieses halsstarrige Volk verschont. Ist uns aber auch klar, welche Konsequenz dieser Schritt für Mose gehabt hätte. Ewiger Tod, keine neue Erde, kein ewiges Leben. Und von daher ist es nicht verwunderlich, dass er dem Volk vor seinem Tod viele Mahnungen und Ratschläge mit auf den Weg gab. Er wünschte sich sehnlichst, dass sie gerettet werden. Und Mose machte sich auch Gedanken um einen würdigen Nachfolger, der das Volk nach seinem Tod auch weiterleitet. Welch ein Vorbild für uns. Er handelt nicht nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Und welche Ratschläge gibt er dem Volk? So gehen wir jetzt zum 4. Kapitel im 5. Buch Mose und lesen da die ersten beiden Verse. 5. Mose 4, 1 und 2. Und nun, Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gibt. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Wie wir wissen, ist uns das Wort Gottes zur Lehre und zur Zurechtweisung gegeben. Wir lesen das im 2. Timotheus 3, Vers 16. Und deshalb müssen wir uns fragen, was möchte uns Gott mit diesem Text sagen? Als erstes habe ich mich gefragt, sind mir meine Geschwister so wichtig, wie sie es Mose waren? Ihr Lieben, es ist eine wichtige Frage, sind uns unsere Geschwister so wichtig, wie das Volk Mose war? Sind wir so hingebungsvoll wie Mose, der trotz all dieser Widerwärtigkeiten, die persönlichen Angriffe und Vorwürfe, die ihm entgegenschlugen, sein Leben für die damalige Gemeinde Gottes gegeben hätte, sein ewiges Leben für ein widerspenstiges Volk? Können wir vielleicht diesen ersten Vers, den wir gerade gelesen haben, für unsere heutige Zeit etwas so übertragen? Und nun, meine Gemeinde in der Endzeit, höre auf mein Wort, das ihr von mir habt, und auf meine besondere Botschaft meiner Botin an euch für die letzten Tage der Menschheit, in denen ihr lebt, damit ihr sie zu Herzen nehmt und danach handeln lernt und leben werdet und hineinkommt in das verheißene Land, die neue Erde, die bereitet ist von Anbeginn der Welt und es in Besitz nimmt und mit mir Gemeinschaft haben könnt in Ewigkeit. Und wozu fordert er das Volk noch auf? Dem Wort Gottes nichts hinzuzufügen oder etwas wegzunehmen. Und diesen Gedanken finden wir mehrfach in Gottes Wort und sogar in den letzten Versen, eigentlich auf der letzten Seite der Bibel, weist uns Johannes auch darauf hin. Zu Recht müssen wir uns die Frage stellen, ob wir denn alles, was im Wort Gottes geschrieben steht, auch das, was Gott uns in den besonderen Botschaften für seine Endzeitgemeinde gegeben hat, ob wir das ernst meinen oder meinen, diese Aussagen nach unserem Gutdünken umdefinieren, also selbst entscheiden zu können, was wir nun davon annehmen oder ablehnen. Oder dass wir manche Passagen einfach vergeistigen und uns so ein eigenes Bild machen. Aber Gottes Wort ist zeitlos und auch nicht von einer Kultur abhängig. Auf sein Wort ist Verlass, denn der Herr des Wortes verändert sich nicht, wie es in Malachi 3, Vers 6 heißt, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Genau deshalb schreibt Luther auch in der 4. Strophe seines Liedes »Ein feste Burg ist unser Gott« folgendes: »Das Wort sie sollen lassen starren und kein Dank dazu haben.« Das heißt, wir sollen das Wort so stehen lassen, wie es ist. Und der zweite Teil bedeutet sinngemäß, ob wir es wollen oder nicht, lass es einfach stehen. Denk nicht drüber nach. Kann es denn sein, dass wir nach dem Sprichwort handeln? Nee, kann es vielleicht jedoch sein, dass wir manches anders verstehen wollen, als es im Wort Gottes steht, weil wir sonst vielleicht unser Ego kreuzigen müssten? Oder machen wir es uns ganz einfach, dass wir nach dem Sprichwort handeln, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß? So nach dem Motto, wenn ich die eine oder andere Anweisung Gottes nicht kenne, dann brauche ich sie auch nicht zu befolgen. Mit dieser Ausrede sind wir aber leider auf dem Holzweg. Gott sagt uns durch seine Dienerin in Bezug auf Johannes 15, Vers 22, diejenigen, die Gelegenheit haben, die Wahrheit zu hören und sich doch nicht bemühen, sie zu hören oder zu verstehen und denken, wenn sie die Wahrheit nicht hören, würde man sie nicht zur Rechenschaft ziehen, werden vor Gott ebenso schuldig gesprochen, als hätten sie die Wahrheit gehört und verworfen. Es wird keine Entschuldigung für die geben, die es vorziehen, im Irrtum zu wandeln, wo sie doch hätten verstehen können, was Wahrheit ist. In seinem Leiden und in seinem Tod hatte Jesus eine Versöhnung für alle versehentlichen Sünden geschaffen. Doch gibt es keine Vorkehrung für mutwillige Blindheit. Es ist also wichtig, dass wir das Wort Gottes täglich unter Gebet studieren, damit wir seinen Weg erkennen können. Doch Gottes Wege zu kennen, reicht nicht aus. Wir müssen diese Wege natürlich auch mit seiner Hilfe gehen. In den nächsten Versen des 4. Kapitels erinnert Mose das Volk daran, was mit denen passiert ist, die mit dem Wort Gottes nicht gehorchten und dem Baal Peor dienten, also Götzendienst trieben. Lasst uns das in Versen 3 und 4 lesen. Eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen des Baal Peor getan hat, denn alle, die dem Baal Peor nachfolgten, hat der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte vertilgt. Aber ihr, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhingt, lebt alle heute noch. Sicher erinnert ihr euch an die Begebenheit, als das Volk anfing, mit den Töchtern der Moabiter zu huren. Als diese sie einluden, um ihren Göttern zu opfern, nahmen sie doch tatsächlich diese Einladung an und beteten dann auch die Götzen an. Damals hatte Gott sie alle aus ihrer Mitte vertilgt. Alle, außer denen, die ihm treu geblieben sind. Nachdem Mose das Volk an diesen Vorfall erinnert hatte, wies er sie wieder auf die Anweisung Gottes hin. Die Verse 5 bis 8 wollen wir jetzt lesen. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen handelt, in dem Land, in das ihr kommen werdet, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk? Denn wo ist so ein großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr unser Gott es tut, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Können wir das nicht auch von unserer Gemeinschaft sagen? Können wir nicht auch erkennen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat, wie er die Weichen gestellt hat, damit wir den Dienst, zu dem wir berufen sind, wirkungsvoll durchführen können? Wenn wir in unsere Adventgeschichte zurückblicken, können wir auch erkennen, dass Gott diejenigen geführt hat, die seinem Wort treu geblieben sind und seine Wege geführt haben. Und unsere Pioniere waren meist junge Leute, sie hätten leicht aufgeben können. Aber sie liebten Gott, sie brannten für ihn und waren bemüht, seine Wegweisungen zu erfahren. Alles haben sie drangesetzt. Manchmal bis auf den letzten Heller haben sie alles für Gott ausgegeben gehabt. Und sie haben zu ihm gefleht um Weisheit und um Klarheit. Und Gott segnete sie mit so viel Weisheit, dass die Gemeinschaft 1863 gegründet und innerhalb von 30 Jahren auf über das Zehnfache gewachsen war. Wo ist solch ein Gott, der so allmächtig ist, nicht nur gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen zu haben, sondern der das ganze Universum in seiner Hand hält und liebevoll um dich und um mich, ja um jede einzelne Seele wirbt, weil es seine Geschöpfe sind. Und er möchte, dass ihr in allem, alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Nachdem Mose das Volk an Gottes Anweisungen erinnert hatte, warnt er das Volk davor, sie zu vergessen und von ihm zu weichen. Es ist interessant, wie Mose hier vorgeht. Er erinnert das Volk an die Gebote und die Rechte, die Gott gegeben hat, und dann erinnert er sie an die Erfahrungen, die sie gemacht haben mit Gott, und dann erinnert er sie wieder an die Anweisungen Gottes und warnt sie vor dem Ungehorsam. Und das geht im Wechsel durch das ganze Kapitel. Lesen wir nun die Verse 9 bis 11. Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkündigen. An dem Tag, als du vor dem Herrn, deinem Gott, standest am Berg Horeb, als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, damit ich sie meine Worte hören lasse und damit sie mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und damit sie auch ihre Kinder unterweisen. Da tratet ihr herzu und standet unten am Berg. Aber der Berg brannte im Feuer bis ins Innerste des Himmels hinein, der voller Finsternis, Wolken und Dunkel war. Und so fordert uns auch Gott heute auf, seine Führung in unserem Leben nicht zu vergessen, dass sie nicht aus unserem Herzen weiche alle Tage unseres Lebens. Denn so, wie Gott über das Volk Israel zu seiner Zeit und auch über dem Adventvolk in der Entstehungszeit gewacht hat, so wacht er auch heute noch über seine Gemeinde wie über seinen Augapfel. Wir kennen doch alle diese wertvolle Aussage, wir haben nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Und woran erinnert Mose das Volk weiter? Lesen wir die Verse 12 bis 14. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme seiner Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, sondern vernahmt nur die Stimme. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, nämlich die 10 Worte, und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zu jener Zeit, dass ich euch die Satzungen und die Rechtsbestimmungen lehre, die ihr nun sollt in dem Land, die ihr tun sollt in dem Land, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen. Es ist bemerkenswert, wie Mose doch immer wieder die Wichtigkeit des Wortes Gottes hervorhebt. Und wenn wir da den Abschnitt, den wir davor gelesen haben, nochmal ansehen, da geht es auch darum, dass wir all diese Erfahrungen und diese Satzungen an die Kinder und die Kindeskinder weitergeben. Aber in Bezug auf die Wichtigkeit des Wortes Gottes, da sollten wir nochmal kurz drüber nachdenken. Hören wir auch die Stimme Gottes durch sein Wort zu uns sprechen? Ist es ein fester Bestandteil in unserem Leben, dass wir das Wort Gottes in uns aufnehmen möchten? Beginnen wir jeden Morgen oder jeden Tag mit dem Gang zur geistlichen Tankstelle, um uns den Kraftstoff für den Tag zu holen? Bitten wir Gott auch um Weisheit bei den täglichen Entscheidungen? Nur er kann uns den Weg zeigen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir sensibel sind, um seine Anweisungen zu verstehen und nicht nur zu verstehen, sondern auch umzusetzen. Wir wissen ja, dass seine Wege manchmal nicht unsere Wege sind und wir dann vor einem inneren Kampf stehen. Aber wir wissen, dass sein Wort die Wahrheit ist. Und nach 1. Johannes 1, 1 bis 3 ist Jesus Christus das Wort. Somit ist sein Wort der Weg, die Wahrheit und das Leben auch für uns heute. Das muss uns in unserer heutigen Zeit einfach ein ernstes Anliegen sein. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von all dem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und dieser Text steht auch nicht das erste Mal bei der Versuchung Jesu, sondern Jesus zitiert ihn aus 5. Mose 8, Vers 3. Ohne das tägliche Brot aus dem Wort Gottes werden wir geistlich verhungern und keine Kraft haben, unser Leben zu bewältigen und den Versuchungen Satans in dieser letzten Zeit des großen Kampfes zu widerstehen. Der geistliche Blick wird trübe, wir haben keine klare Vision mehr, weil wir durch die geistliche Kraftlosigkeit unserem Gegenspieler einfach nichts mehr entgegensetzen können. Und das hat fatale Folgen für uns. Gehen wir jetzt zu den Versen 15 und 16. So bewahrt nun eure Seele wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem Berg Horeb, damit ihr nicht verderblich handelt und euch ein Bildnis macht in der Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens. In Vers 3 hat Mose das Volk bereits an die Folgen des Götzendienstes erinnert. Hier warnt er wieder davor. Dann zählt er in den Versen 17 bis 19 die verschiedensten Götzenanbetungspraktiken auf, wie sie damals durchgeführt wurden. Wir finden auch heute noch götzendienerische Praktiken, aber für uns Christen ist es wohl weit wichtiger, dass wir uns die Frage stellen, was sind denn unsere Götzen, an denen wir heute festhalten? Was sind unsere Zeiträuber, die uns vor einer wirkungsvollen Arbeit für Gott hindern? Was sind unsere Lüste, denen wir frönen und der Dienst an Gottes Werk liegt brach? Welche Gegenstände, welche Medien, welche Hobbys, ja welche Menschen haben einen höheren Stellenwert wie Gott und seine Gemeinde? Ist die Gemeinde, die Gemeinschaft mit den Gläubigen, unser zweites Zuhause? Sicher könnten wir da noch einige andere Dinge als Götzen bezeichnen. Überlegen wir zum Beispiel, wem vertrauen wir, wenn wir in Problemen stecken? Ist es da nicht oft so, dass wir uns einen fleischlichen Arm suchen, wo doch Gott nur darauf wartet, uns zur Seite zu stehen und uns zu helfen? Liebe Geschwister, am Ende der Zeit werden wir keine fleischlichen Arme mehr haben, die uns zur Seite springen. Wir werden alleine stehen und uns allein auf Gott verlassen können. Und da brauchen wir diese Glaubenserfahrungen, die uns keiner rauben kann. Jetzt kommt der Vers 20. Euch aber hat der Herr genommen und herausgeführt aus dem Eisenschmelzofen aus Ägypten, damit ihr sein Eigentumsvolk sein sollt, wie es heute der Fall ist. Die letzten Jahre Israels in Ägypten waren wie ein Schmelztiegel, in dem sie gelitten hatten. Aber Gott hatte sein Eigentum nicht vergessen. Nach der festgesetzten Zeit von 400 Jahren, und das hat er ja dem Abraham bereits schon mitgeteilt, in 1. Mose 15, Vers 13, da sollten sie befreit werden und den Weg ins verheißene Land antreten. Und tatsächlich waren sie bereits nach kurzer Zeit in Kadesh Barnea kurz vor den Toren des Landes Kanaans gestanden. Und warum hatten sie das Land nicht damals bereits eingenommen? Weil ihnen das Vertrauen in Gottes große Macht gefehlt hatte. Ja, außer Josua und Kaleb hatte keiner darauf vertraut, dass sie durch das Eingreifen Gottes die Riesen des Landes besiegen könnten. Und diese beiden Glaubensmänner, Josua und Kaleb, hätten sie am liebsten noch gesteinigt. Aber diesen Unglauben mussten sie auch bitter bezahlen. Satan muss in die Hände geklatscht haben, als er seinen Erfolg gesehen hat. Alle über 20-Jährigen sollten das verheißene Land nicht sehen. Was für eine Warnung für uns. Jetzt kommt ein Abschnitt, in dem Gott seine Barmherzigkeit und Gnade denen gegenüber zeigt, die sich zu ihm bekennen. Und er warnt uns davor, aber auch dabei auch vor den Folgen des Ungehorsams und Abfalls. Lesen wir die Verse 25 bis 28. Wenn du nun Kinder und Kindeskinder zeugst und ihr euch in dem Land eingelebt habt und verderblich handelt und euch ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt und das tut, was böse ist in den Augen des Herrn, eures Gottes, dass ihr ihn erzürnt, so rufe ich heute Himmel und Erde zu Zeugen gegen euch an, dass ihr gewiss bald ausgerottet werden sollt aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet nicht lange darin wohnen, sondern gewiss daraus vertilgt werden. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen, und es wird eine geringere Zahl von euch übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr hinwegtreiben wird. Dort werdet ihr den Göttern dienen, die das Werk von Menschenhänden sind, Holz und Stein, die weder sehen noch hören, noch essen, noch riechen. Wenn wir jetzt diesen Abschnitt sehen, muss man den eigentlich im Zusammenhang lesen, denn dieser Abschnitt über die Folgen des Götzendienstes ist eingerahmt von den Versen 23, 24 und 29 bis 31. lesen wir die auch noch, Vers 23. So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch gemacht hat, und euch nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, was der Herr dein Gott dir verboten hat. Denn der Herr dein Gott ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Und dann ab Vers 29. Wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Wenn du in der Drangsal bist und dich all diese Dinge getroffen haben am Ende der Tage, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott, der dich nicht verlassen noch verderben wird. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. Ich denke, man hört oft diese Argumentation, der Gott im Alten Testament ist grausam. Aber gerade wenn wir diese Texte hier lesen, wird auch deutlich, dass Gott eigentlich alles daran setzt, seine Geschöpfe für ihn zu gewinnen. Mose fordert das Volk auf, den Bund des Herrn nicht zu vergessen. Er wusste, dass das Volk sich schnell davon abwenden lässt. Er weist sie auf die Folgen hin, dass sie nicht lange in dem Land bleiben, in das sie einziehen sollen und ausgerottet werden. Und interessant ist der Hinweis im Vers 27, dass eine geringe Zahl übrig bleiben wird. Wie sieht es mit uns als Gemeinde aus? Wie treu stehen wir, steht jeder Einzelne von uns zu dem Bund, den er geschlossen hat? Haben wir den Bund vielleicht sogar schon gebrochen oder stehen kurz davor, ihn aufzukündigen? Dann gilt dieses Wort Gottes an sein Volk: Rufe mich an, ich hole euch zurück. Gehen wir zu Vers 32 bis Vers 40. Denn frage doch nach den früheren Tagen, die vor dir gewesen sind, von dem Tag an, als Gott den Menschen auf Erden erschuf und von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels, ob je etwas so Großes geschehen oder je dergleichen gehört worden ist. Hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden gehört, wie du sie gehört hast, und ist dennoch am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott versucht hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem anderen Volk herauszunehmen, durch Prüfungen, durch Zeichen, durch Wunder, durch Kampf und durch eine mächtige Hand und durch einen ausgestreckten Arm und durch furchterregende große Taten, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch in Ägypten getan hat, vor deinen Augen? Dir ist es gezeigt worden, damit du erkennst, dass der Herr Gott ist. Und keiner sonst als er allein. Er hat dich vom Himmel her seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf Erden hat er dir sein großes Feuer gezeigt, und du hast seine Worte mitten aus dem Feuer gehört. Und weil er deine Väter liebte und ihren Samen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht durch seine große Kraft aus Ägypten herausgeführt, um größere und stärkere Völker, als du es bist, vor dir her zu vertreiben, und um dich herzubringen und dir ihr Land zum Erbteil zu geben, wie es heute der Fall ist. So sollst du nun heute erkennen und es dir zu Herzen nehmen, dass der Herr der alleinige Gott ist oben im Himmel und unten auf Erden und keiner sonst. Darum halte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht und damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr dein Gott gibt für alle Zeiten. Dieser Abschnitt erinnert mich so ein bisschen an die Verse 7 und 8 aus dem gleichen Kapitel, wo es auch heißt, wo ist so ein großes Volk? Da weist Gott auf die besondere Gunst hin, die dieses Volk erfährt. Und genau dieselbe Gunst möchte er dir und mir erweisen, egal in welcher Lage du bist. Er möchte dich aus deiner Not herausholen und dir einen sicheren Stand geben, wenn du auf ihn vertraust. Hier ab diesem Vers 32 stellt Gott wieder die Besonderheiten in den Vordergrund, die das Volk Israel ausmachen und die auch Gott besonders machen. Und gerade der Vers 34 ist hier sehr deutlich. Nun, wie war das damals? Können wir diesen Abschnitt nicht auch auf unsere heutige Zeit, auf unsere Gemeinde anwenden? Und wenn ich mir da diesen Vers 34 ansehe, könnte man den und die folgenden nicht auch so wiedergeben? Hat je ein Gott versucht hinzugehen und sich ein Volk aus anderen christlichen Völkern herauszurufen, durch Prüfungen, durch Zeichen, durch Wunder, durch Kampf und durch eine mächtige Hand und einen ausgestreckten Arm und durch furchterregende Taten? Kann man das nicht zum großen Teil auf die Entstehung unserer Gemeinde beziehen? Durch Prüfungen? Jesus kommt doch nicht am 22. Oktober 1844 wieder. Durch Zeichen? Die Vision im Maisfeld? Die Klarheit geschaffen hat, was an dem Datum wirklich passiert ist? Durch Wunder? Zum Beispiel in der großen Zeit der großen Verunsicherung durch falsche Lehren? Als Ellen White in einer Vision die verschiedenen Planeten beschreibt und so Joseph Bates überzeugt wurde, dass es doch Visionen gibt. Durch Kampf, Kampf gegen falsche Prediger mit falschen Lehren und durch eine mächtige Hand und einen ausgestreckten Arm, wie sie Stück für Stück die Wahrheiten neu entdeckten. Ich denke, wir können Gott nur dankbar sein für das, was an unserer Gemeinde getan hat. Vers 35 haben wir gelesen: Dies ist dir gezeigt worden, damit du erkennst, dass der Herr Gott ist und sonst keiner. Sind wir uns dessen bewusst? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was denn alles unsere Götter sind. All das, was auf unserer Prioritätenliste vor Gott steht. In Vers 36: Er hat dich vom Himmel her seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Wir haben die Stimme nicht akustisch gehört, aber sein Wort ist vielfach verbreitet und weltweit gegenwärtig. Als Bestseller übertrifft die Bibel mit knapp 4 Milliarden Exemplaren in den letzten 50 Jahren die sogenannte Mao-Bibel um das Fünffache und die Bücher um Harry Potter um das Zehnfache. Aber geben wir ihr auch die Gelegenheit, uns zu unterweisen? Nehmen wir sie ernst oder verstaubt sie im Regal? Die Geschichte wiederholt sich. Ein Zitat aus Ein glückliches Heim. Kurz vor dem Abschluss dieser Erdgeschichte wird Satan mit all seinen Kräften auf dieselbe Weise und mit denselben Versuchungen wirken, mit denen er das alte Israel kurz vor dem Einzug ins verheißene Land verführte. Er wird denen Fallstricke legen, die bekennen, Gottes Gebote zu halten und fast an den Grenzen des himmlischen Kanaan stehen. Er wird seine Kräfte bis zum Äußersten anstrengen, um Menschenseelen zu verführen und Gottes bekennendes Volk an seinen Schwachpunkten zu treffen. Satan ist entschlossen, alle durch seine Versuchungen zu zerstören und sie durch Unzucht zu beschmutzen, die niederen Leidenschaften nicht den höheren Kräften ihres Wesens unterworfen haben und es ihren Gedanken erlauben, fleischlichen Genüssen und unedlen Leidenschaften nachzugehen. Dabei hat er es nicht besonders auf die einfachen Leute und für ihn weniger wichtigen Merkmale abgesehen, sondern er macht die zum Fallstrick, welche er als sein Werkzeug gebrauchen kann, um Menschen dazu zu verleiten, sich Freiheiten zu erlauben, die das Gesetz Gottes verurteilt. Er bringt seine höllischen Mächte und Werkzeuge zu Menschen in die verantwortlichen Positionen, welche die Forderungen des Gesetzes Gottes, das Satan so sehr angreift, lehren und mit Argumenten zu seiner Verteidigung umgehen und überwindet sie an den Schwachpunkten ihres Charakters. Denn er weiß, wer in einem Punkt sündigt, ist in allen Punkten schuldig. So erlangt er die totale Herrschaft über den Menschen. Geist, Seele und Leib. Geist, Seele, Leib und das Gewissen sind vom Ruin betroffen. Wenn solch ein Mensch Botschafter der Gerechtigkeit ist und großes Licht gehabt oder der Herr ihn als einen seiner besonderen Arbeiter im Werk Gottes gebraucht hat, wie groß ist dann der Triumph Satans? Wie sehr frohlockt er und wie sehr wird Gott entehrt? Und tatsächlich, wie das Volk Israel damals, hatten auch wir als Gottes Endzeitgemeinde die Möglichkeit, die Wiederkunft schon zu erleben. In den frühen Schriften können wir das nachlesen. Warum ist es nicht passiert? Weise Köpfe hatten sich in Themenbereiche begeben, die vom festen prophetischen Wort wegführten und sie auf einen Kurs brachten, der die Wiederkunft Jesu verhinderte. Und wie konnte das geschehen? Diese Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Man hatte versäumt, sich auf das Wort zu verlassen und diese Anweisungen Gottes zu befolgen. Und deswegen lässt das eine Gemeinde mit viel Liebe wissen. In Christus kommt bald auf Seite 136 lesen wir Folgendes. Es ist eine ernste Aussage, die ich an die Gemeinde richte. Nicht einer unter 20, deren Namen im Gemeindebuch stehen, ist darauf vorbereitet, seinen Lebenslauf abzuschließen, und er steht tatsächlich so ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt da, wie jeder andere Sünder. Wie kommt es zu diesem Zustand? Im Leben Jesu lesen wir auf Seite 242, viele maßgebende religiöse Männer unserer Zeit, die die geöffnete Bibel vor sich haben und angeblich ihre Lehren verehren, untergraben den Glauben an die Heilige Schrift als das Wort Gottes. Sie sind damit beschäftigt, das Wort zu zergliedern und setzen ihre eigenen Ansichten über dessen klarste Aussagen. In ihrer Hand verliert Gottes Wort seine erneuernde Kraft. Und darum wuchert der Unglaube und nimmt die Ungerechtigkeit überhand. Doch Gott ermutigt uns. Er möchte allen Treuen beistehen. Er möchte sie versiegeln. Diese Treuen sollen getröstet sein. Es, das Siegel, ist ein Zeichen, das Engel erkennen können, aber nicht menschliche Augen. Denn der Würgeengel muss dieses Zeichen der Errettung sehen. Welch ein Trost für solche treue Nachfolger Gottes. Christus kam in diese Welt, um uns zu zeigen, was Gott vermag und was wir im Zusammenwirken mit ihm vermögen. Er weiß, was es bedeutet, zu hungern und zu dürsten. Er kennt die Schwachheit und Gebrechen des Fleisches. Er war ja genauso versucht wie wir. Unser Erlöser hat das Lösegeld bezahlt. Niemand braucht von Satan in Sklaverei gehalten werden. Christus steht als unser göttliches Vorbild vor uns, als unser allmächtiger Helfer. Gott ist gnädig und er führt sein Volk bis zum Schluss. Auch wenn es noch einmal eine trübselige Zeit geben wird, brauchen wir nicht zu verzweifeln. Denn wenn wir unser Vertrauen auf unseren treuen Vater im Himmel setzen und es zu einer Gewohnheit machen in unserem Leben, uns immer an ihn zu wenden, dann wird er uns sicher begleiten, uns Kraft schenken und auch zum Ziel führen. Genauso wie er Israel zum Ziel geführt hat. Der mächtige Aufruf Josuas an das Volk Israel, wir kennen diesen Aufruf aus 4. Mose 14, Vers 8 und 9, der gilt auch heute noch. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht, mit uns ist der Herr, fürchtet euch nicht. Könnte man diesen Text nicht auch so ausdrücken? Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns auf die neue Erde bringen und sie uns geben. Ein Land, in dem noch viel mehr als Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn. Sucht keine Kompromisse, um in irgendeiner Situation günstig durchzukommen. Setzt seine Ziele an die erste Stelle in eurem Leben und denkt nicht, ihr habt dadurch Nachteile in eurem Leben. Habt auch keine Angst vor den Zeiten, die vor euch liegen. Unser Schutz ist der Herr, unser Gott. Wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Und das ist wichtig, denn wenn wir in die Zukunft schauen, dann wissen wir, dass es in nicht allzu langer Zeit eine Sichtung geben wird. In Zeugnisse Band 5 lesen wir, die Zeit ist nicht mehr fern, da jede einzelne Seele auf die Probe gestellt werden wird. So mancher Stern, den wir seiner Ausstrahlung wegen bewundert haben, wird dann verlöschen. Wie eine Wolke wird die Spreu vom Wind davongetragen, selbst von solchen Orten, an denen wir jetzt nur üppigen Weizen wahrnehmen können. Und warum wird das geschehen? Gott möchte sein Volk vorbereiten, mit ihm in die Ewigkeit zu verbringen. Doch jeder Einzelne wird geprüft werden, um seine Treue zu bewähren. Und in dieser Zeit wird sich zeigen, wo es ein jeder Einzelne in seinem Leben gewohnt war, seinen Halt zu suchen. Gottes Wunsch ist natürlich, dass alle seine Geschöpfe Treue ihm gegenüber bewahren. Doch er lässt jedem Einzelnen seinen Willen mit den dazugehörigen Folgen, so weh es ihm auch tut. Der Vers 29 spricht davon, dass wir den Herrn finden, dass wir Gott finden, wenn wir ihn suchen. Egal, was dich beschäftigt, egal, was dich drückt, egal, was dich quält, du kannst immer zu Gott kommen. Du magst gefallen, ausgerutscht, enttäuscht, verbittert, traurig, niedergeschlagen, bedrückt, missverstanden, allein sein. Er hört dich und er kümmert sich um dich so, wie du es im Rückblick auf dein Leben nicht besser hättest machen können. Ja, und auch wenn wir in diesem letzten großen Kampf zwischen Gott und Satan stehen, so dürfen wir wissen, dass es übrige geben wird, die durchhalten bis zum Schluss und schließlich auf die neue Erde einziehen werden. Die Frage ist nur, ob wir auch zu diesen Übrigen gehören. Lesen wir zum Schluss noch die Verse 37 bis 39. Und weil er deine Väter liebte und ihren Samen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht durch seine große Kraft aus Ägypten herausgeführt, um größere und stärkere Völker als du es bist vor dir her zu vertreiben und um dich herzubringen und dir ihr Land zum Erbteil zu geben, wie es heute der Fall ist. So sollst du nun heute erkennen und es dir zu Herzen nehmen, dass der Herr der alleinige Gott ist, oben im Himmel und unten auf Erden und keiner sonst. Darum halte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern, nach dir gut geht und damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr dein Gott gibt für alle Zeiten. Können wir diese Verse vielleicht auch für uns heute so umformulieren? Und weil ich mein Volk liebe, habe ich es erwählt, ein Licht zu sein in den letzten Tagen der Menschheit. Ich habe es ihnen durch Johannes, der mich lieb hatte, mitgeteilt, dass es am Ende der Zeiten eine besondere Gruppe von Menschen geben wird. Leider sind sie sehr lau, so lau, dass ich sie ausspeien könnte. Aber ich mache ihnen Mut, stelle ihnen alles zur Verfügung, dass sie meinen Auftrag erfüllen können, weil ich sie so lieb habe. Erkennt doch, was ich mit euch vorhabe. Nehmt es euch zu Herzen und haltet euch an meine Vorgaben. So wird es euch gut gehen und ihr werdet lange leben in den Wohnungen, die ich für euch heute schon bereitet habe, für immer. Was für eine Zukunft! Gott möchte uns auf seinem Weg halten. Er möchte uns Schritt für Schritt zeigen, wohin wir gehen sollen. Er will uns läutern und reinigen, bis wir sein Ebenbild widerspiegeln. Er will uns auf den großen Tag vorbereiten, nicht ausspeien. Er möchte uns bald nach Hause holen. Mögen wir bereit sein. Amen. Unser Vater im Himmel, hab Dank, dass wir dich als Vater haben dürfen. Hab Dank, dass du in deinem Wort immer wieder deutlich machst, wie sehr du dich nach uns sehnst, wie sehr du möchtest, dass wir mit dir zusammenarbeiten, dass wir deine Kraft in Anspruch nehmen und deine Hilfe und dass wir so wirksame Werkzeuge hier auf dieser Erde für dich sind. Herr, aber oft gehen wir her und stellen alle anderen Dinge vor dich. Und so bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du uns einen Neubeginn schenkst, dass du uns schon am Morgen unseren Gedanken eine Sehnsucht nach deinem Wort schenkst, dass alles andere erstmal liegen bleibt und wir uns zuallererst von dir Kraft für diesen Tag holen. Und so bitte ich dich, dass du uns segnen möchtest, auch in dieser Woche, die vor uns liegt, dass du uns stärkst, dass du uns vor allen Dingen unseren Glauben stärkst, dass wir uns in allen Dingen an dich wenden und keinen fleischlichen Arm suchen. So begleite du uns jetzt mit deinem Segen und leite uns durch diesen Sabbattag und hab Dank für alles im Namen Jesu. Amen.